Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, die Fagottistin Sophie Davot, Solofagottistin der Wiener Philharmoniker. Sie sind jetzt gerade 2 Tage in Berlin und genau, leider auch ohne Instrument. Was haben Sie mir gerade erzählt? Sie reisen morgen nach Dänemark und spielen da mit dem Orchester?
Genau, ja, wir fangen wieder an, auf Tour zu sein und das ist wirklich sehr schön. Das ist das erste Mal seit langer Zeit. Wir waren kurz auch in Italien vor einem Monat, aber ich war nicht dabei. Also für mich ist es wirklich das erste Mal seit November. Und es ist schon was Besonderes und die Instrumente sind schon weg und da treffe ich mein Instrument morgen in Dänemark, ja.
Aha. Sie müssen Sie immer noch oft erklären, was ein Fagott ist?
Sehr oft, ja, aber das mache ich immer sehr gerne. Ich fange immer so an zu sagen, ja, das ist so ein Holzblasinstrument. Wenn die Leute so ein bisschen so skeptisch ausschauen, dann sage ich, ja, das ist so wie eine sehr große Klarinette und das ist dann quer. Meistens haben sie das doch schon irgendwie doch gesehen. Sehr oft verwechseln sie das mit der Tuba und dann ist es immer so, ja, sie spielen Tuba. Also wirklich, das ist irgendwie so also sehr, sehr besonders für die Menschen. Aber
ehrlich, Fagott und Tuba?
Ja, es ist oft sehr...
Weil es dann wirklich völlig unterschiedlich aussieht.
Komplett, aber es ist tief, keine Ahnung. Und ja, also meistens zum Erklären, dann zeige ich einfach ein Bild aus dem Internet und wie man das trägt und wie man das spielt. Und das ist am einfachsten, weil sonst immer mit Worten, es ist ein bisschen schwierig.
Und gerade ist ja auch Ihr Debüt-CD erschienen, Impressions oder Impressionen, mit Solostücken, also Stücken für Fagott Solo und für Fagott und Klavier. Ja. War das eigentlich schwierig, die CD vollzukriegen? Gibt es viel Repertoire?
Ah, es gibt sehr viel Repertoire, aber ich wollte das ein bisschen so mischen. Also ich habe viele Standardstücken dabei, also Saint-Saëns, Dutilleux, Boudry. Was für Leute, die vielleicht nicht das Instrument sehr gut kennen, ein bisschen fremd sein kann. Also da sind auch nicht so wirklich ganz großen Komponisten außer Saint-Saëns. Und ich wollte mir was wichtig, dass diese CD auch attraktiv ist für Leute, die nicht besonders Fagottist sind, sondern wirklich für eine große Bandbreite. Und deswegen habe ich mir entschieden, das zu mischen mit Bearbeitungen. Also es gibt viele Bearbeitungen in dieser CD, das heißt aber nicht, dass wir kein Repertoire haben. Also es war wirklich so, meine Idee dahinter war wirklich, die Leute zu Fagott bringen mit Stücken, die sie schon kennen. Weil wenn das Instrument neu ist, wenn der Komponist neu ist, wenn die Musik neu ist, dann ist es schon wirklich sehr viel Neues auf einmal. Und ich glaube, wenn man den Komponist schon kennt oder das Stück schon kennt, aber das Instrument ist neu und nur das Instrument neu ist, dann ist es einfacher, glaube ich, für den Zuhörer. Mhm. Also das war die Idee dahinter. Aber nur Bearbeitungen wäre es auch nichts gewesen. Also ich wollte auch ein bisschen zeigen, was wir haben, was wirklich genial ist. Also diese Saint-Saëns-Sonate zum Beispiel ist wirklich ein geniales Stück und es wäre auch schade, das nicht dabei zu haben. Ja.
Also wie ist das überhaupt? Das Fagott gibt es ja schon oder das gab es schon im 18. Jahrhundert. Das ist ja schon ein altes Instrument.
Ne? Es ist ein sehr altes Instrument, genau.
Und es gibt ja auch eine ganze Reihe von Konzerten. Also gerade Vivaldi zum Beispiel hat ja über 30 Konzerte fürs Fagott geschrieben.
Ja.
Weiß man eigentlich warum? Der hat doch selbst nicht Fagott gespielt,
oder? Er hat selbst nicht Fagott gespielt, er hat sich aber immer sehr viel interessiert für das Instrument. Er war da in Venezia und es gab diese Hospiz, ich weiß nicht auf Deutsch, wie man das sagt, aber so.
So ein Hospital, so ein
Waisenhaus. Für junge Mädchen, also die Leute, die Mädchen, die nicht von einer regulär Hochhehe geboren sind. Und diese Mädchen haben da dann Musik gelernt und wir vermuten, dass es eine gab, die wirklich hervorragend Fagott gespielt hat, weil diese Konzerten sind eigentlich sehr schwer und sehr, sehr gut geschrieben und ja, eben 38 volle Konzerten, also es ist schon eine große Nummer und wir vermuten, dass er das für diese Person geschrieben hat, was natürlich super für uns ist, aber damals war das Fagott auch viel mehr ein Soloinstrument als heute. Es war wirklich so, dass Oboisten und Fagottisten Rom und Europa gereist sind, die waren große Stars als Solist, viel mehr als jetzt und lustigerweise Cello viel weniger zum Beispiel. Also das hat sich ein bisschen geändert mit der Geschichte der Musik, aber es war wirklich damals, man hört von großen Virtuosen und man kann so lesen in Zeitungen und so, von Fagottisten, Oboisten, Flötisten ein bisschen auch, Geigen natürlich, aber also Fagott war sehr solistisch. Deswegen haben wir sehr, sehr viel Barockrepertoire, danach ist es viel weniger geworden. Mhm. Aber das Repertoire ist auch da.
Ja. Wobei es ja dann in der Klassik auch noch einige Konzerte gibt, von Mozart.
Ja, genau, Mozart hat auch sehr früh das Fagottkonzert geschrieben. Ja, da war so 18 oder so. Es war wirklich so ein Projekt. Man sagt auch, dass es 4 Konzerte von ihm eigentlich gab, aber 3 wurden verloren. Wir haben Weber natürlich, Weber ist das eher romantische. Wir haben Hummel, wir haben wirklich auch ziemlich viel da. Und später dann Mitte 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, dann ist es wirklich sehr selten geworden, dass man was fürs Instrument schreibt. Ich weiß nicht, inwiefern es dann auch so verbunden ist mit dieser neuen System, die da entwickelt wurde vom Fagott, also dieser Häkelfagott, diese parallel ein bisschen an der Blum-Klarinette, ja. Mhm. Vorher hat man dann also erstmal vom Barockfagott gespielt, dann klassisches Fagott gespielt und dann haben wir wirklich zwei Systeme gehabt, einer in Frankreich, einer in Deutschland. Und das war ziemlich neu und vielleicht die Leute haben es einfach Zeit gebraucht. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich eine Rolle gespielt hat, aber es ist ziemlich gleichzeitig passiert und ich finde es einfach interessant. Ja.
Aber es gibt Kammermusik aus dem 19. Jahrhundert,
ja, gibt's,
oder?
Ja, gibt es, ja, klar. Ja.
Fagott ist bei vielen auch größer besetzt, nicht? So
genau, Quartett, ja, ja.
Quintett und so weiter.
Ja. In der Orchesterliteratur auch, also es ist immer wieder da, das ist nur, man muss es einfach nur so ein bisschen schauen.
Wie ist das eigentlich? Gibt es auch historische Instrumente? Also wenn Sie Vivaldi spielen oder Mozart spielen oder sowas, sollte man das eigentlich auf einem anderen Fagott spielen?
Also sollte, würde ich nicht sagen. Aber es gibt ja, es gibt Barockfagott, also ich spiele auch selber Barockfagott, es gibt klassisches Fagott, es gibt alles Mögliche, je nachdem, was man spielt, wo es geschrieben wurde, sind auch die Instrumente unterschiedlich gewesen. Ich bin also da spiele ich einfach alles lieber auf dem modernen Instrument. Es ist schon auch speziell genug, finde ich. Aber natürlich, wenn man Barock spielt, ist es wirklich genial von der Farbe und die Artikulation ist einfach, es ist eine neue Welt, weil das Instrument so viel flexibler ist, Klassik auch noch, dass man da einfach mit der Artikulation so viel mehr zaubern kann als mit dem modernen Instrument, was ein bisschen steifer ist, ja.
Und klingt es auch anders?
Es klingt schon anders, ja. Es klingt ein bisschen nasaler. Das Instrument ist einfach viel kleiner auch. Das hat mehr Obertöne. Es ist nicht lauter, aber dadurch kann man das wirklich gut hören, weil es mehr Obertöne hat. Es klingt flexibler. Es ist, je nachdem, wer spielt auch. Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich einfach. Ja.
Aber als Fagottistin muss man doch schnelle Finger haben, oder? Also es wirkt jedenfalls immer so, als wäre Fagott so eine ziemlich virtuose Stimme. Und oft dann diese Quinten oder Oktaven sind das bum, 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 bum.
Ja,
das ist so eine ganz typische Figur, die man immer wieder hört.
Das stimmt, ja, ja. So Staccato und Oktaven, ja. Ja, also man müsste ja virtuos sagen, wir können auch sehr, sehr schnell spielen, was viele Leute eigentlich nicht wirklich vermuten. Mhm. Aber dadurch, dass das Instrument groß ist, die Klappen sind ziemlich weit entfernt und das ist dann, je größer dieser Abstand ist, immer schwieriger für die Technik ist, ja. Ich habe selber auch Klarinette vorher gespielt. Ich weiß, das war viel einfacher, schneller zu sein als an einem Fagott. Aber es gibt auch Sachen, die am Fagott super liegen, die man wirklich sehr, sehr schnell spielen kann. Und das ist auch schön. Mhm.
Ja, Sie stammen ja aus Frankreich und Sie haben ja dann auch da studiert. Ne? Sie haben in Versailles studiert und in Lyon, sind dann nach Deutschland gekommen.
Ja.
Und haben ja hier an der Hans Eisler in Berlin studiert und auch an der Karajan-Akademie. Ja. Ja, wie war das? Mussten Sie umsteigen vom französischen System aufs deutsche System?
Also ich hab französisches System, habe ich wirklich 6 Monate in meinem Leben gespielt, ganz, ganz am Anfang in Versailles. Und dann bin ich umgezogen in Lyon und da hat der Lehrer gesagt, ich nehme dich gerne in der Klasse, aber das Instrument will ich nicht sehen. Also bei mir ist es Fagott, was man spielt und nicht dieses Basson. Und nach 6 Monaten war es mir überhaupt kein Thema. Also für mich war es wirklich das Gleiche. Ich habe knapp 2 Tonleiter geschafft, glaube ich. Also ich habe gesagt, ja, okay, kein Problem. Und das war eigentlich ein Riesenglück, weil sonst wäre ich dann wirklich sehr viel begrenzter gewesen. Also das Basson spielt man wirklich nur in Frankreich. Und da ist man wirklich sehr, sehr abhängig von diese paar Stellen, die frei sind. Und auf die internationale Szene ist es sowieso auch viel schwieriger.
Ist das ein großer Unterschied zwischen französischem und dem deutschen System?
Also das Holz ist schon ganz anders. Also das Basson ist mit Palisander und das Fagott ist mit Ahorn, also es ist auch ganz anders von Holz her und deswegen klingt es auch anders. Mhm. Die Bohrung drinnen ist beim Basson auch kleiner, das hat dann mehr Obertöne, das ist viel einfacher in der Höhe zu spielen, aber es klingt dann leiser insgesamt. Das technische System ist auch anders, also man sagt ungefähr, wenn man umlernen will, dass man wirklich mindestens 1 Jahr braucht, um sein Niveau wieder zu bekommen, wenn man schon Profi ist. Ja, natürlich für mich, da habe ich ja nur 6 Monate gespielt, das war nach einer Woche genauso gleich, also wirklich ein paar Griffe anders gelernt, aber es war noch kein Thema, ja. Also ich habe in Lyon studiert, da habe ich einen italienischen Lehrer gehabt, also es war nicht wirklich so die reine französische Schule, kann man schon sagen, ja. Der war auch sehr offen, also Carlo Colombo, der ist jemand, der auch in der Fagott-Szene ziemlich bekannt ist und überall gereist ist. Also er weiß auch, wie man in der USA, wie man in Asien spielt und er hat immer so ein bisschen so alles mitgenommen und uns das einfach präsentiert. Von daher habe ich nicht wirklich ganz, ganz speziell gespielt, glaube ich. Dann habe ich dieses Probespiel von der Karajan-Akademie gemacht Und für mich war es ein Schock, so auf 443 zu spielen. Also ich war wirklich tief. Ich habe mir gedacht, oh lala, okay, das ist doch anders. Und ich glaube, also die haben wahrscheinlich gelächelt, wenn ich Mozart gespielt habe, weil das habe ich wirklich sehr, sehr anders gespielt, als was man hier macht. Also wirklich sehr frei und ja, es war bestimmt ganz anders als jetzt. Aber die haben das, also mit dem Potenzial haben sie gesehen, okay, das kann sie vielleicht lernen. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, weil sie wirklich nie so wirklich ganz, ganz fest mit ihren Ideen waren. Und das war eine Chance, ein Riesenglück für mich. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin ja in Berlin. Bachelor habe ich in Lyon abgeschlossen, aber es wäre auch schön, einen Master zu machen. Und da habe ich die Ansheisler dann, also diese Prüfung gemacht. Und das war wirklich für mich sehr, sehr gut, weil ich dann wirklich gelernt habe, wie man in Deutschland spielt. Und für Mozart oder Weber ist es schon auch sehr, sehr wichtig. Also da habe ich mit der Volker Tessmann studiert und das war für mich wirklich gut, weil vorher hatte ich wirklich einen Musiker, der genial war. Und da habe ich wirklich einen super Professor, einen Fakultist gehabt, der mich auch andere Sachen gezeigt hat. Das war die perfekte Kombination, ja. Und das war auch gut für Probespiele, weil natürlich als Fagottist muss man ja immer Mozart-Fagottkonzert spielen. Und das ist wirklich das Erste, was man immer spielt. Oder in zweiter Runde manchmal ist es. Aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und wenn man das nicht spielt, dann hat man Schwierigkeiten, einfach eine Stelle zu kriegen oder einen großen Wettbewerb zu gewinnen, weil Mozart kommt immer wieder einfach. Also das war ein Glück. In der Akademie habe ich mit Daniele Samiano auch gelernt. Und das war wiederum für den Ton, Tonfarbe, Tonklang genial, weil er da wirklich so eine geniale Vorstellung hat. Also ich habe wirklich ein bisschen viel sozusagen so bekommen, viele verschiedene Facetten und dann habe ich das so gemischt und ich glaube schon, dass mein Spiel sich sehr, sehr verändert hat, aber ohne, dass es wirklich sehr bewusst ist über die Jahre und da sind schon verschiedene Schulen, aber es ist doch, also man spielt auch Fagott. Ja.
Ich habe gelesen, dass Sie erst mit 12 Jahren zum Fagott gekommen sind, dass Sie vorher Gitarre und Klarinette gelernt haben. Ja. Ist das ein typischer Weg, dass man so spät zum Fagott kommt?
Oder ja, das, also das Instrument ist schon wirklich sehr groß, ja,
für kleine Kinder. Ist das auch schwer eigentlich?
Es ist schon schwer, ja. Jetzt gibt es auch Fagottino, das ist ein kleines Fagott für die Kinder. Also ich kenne Kinder jetzt, die so 6, 7, 8 sind und mit diesem Fagottino spielen und das funktioniert wunderbar. Es klingt ja nicht sehr schön, aber es ist auch bei dem Alter okay und dann sind die Finger einfach nicht so weit voneinander. Das Instrument ist viel leichter.
Braucht man große Hände? Oder?
Nee, nicht wirklich. Also ich kenne Fagottisten, die wirklich kleine Hände haben. Ja, und also diese Fagottino bringt natürlich neue Chancen für kleine Kinder. Für mich war es ein bisschen anders. Ich wusste ja gar nicht eigentlich als kleines Kind, was ein Fagott ist. Und deswegen konnte ich ja nicht dazu kommen. Ja, es war wirklich so sehr, sehr fremd. Und meine Mutter hat Gitarre gespielt. Und dann war es mir klar, okay, ich möchte Gitarre spielen. Und dann wollte ich ein Instrument spielen, was man im Orchester spielt. Weil Gitarre war ich immer alleine. Und ich brach wirklich Leute um mich herum. Also ich bin nicht so wirklich eine, die immer gerne allein ist. Und ich wollte unbedingt Oboe lernen. Oboe ist meine große Liebe. Nur meine Schwester hat schon Oboe gespielt. Und ich durfte dann nicht das Gleiche machen, was eigentlich klug ist von den Eltern, finde ich. Also sonst ist es ein bisschen komisch. Und weil ich nicht Oboe durfte, dann habe ich mir gedacht, naja, die Klarinette, das sieht gleich aus. Okay, mach mal, ja. Mehr habe ich nicht wirklich überlegt. Ich kannte auch diesen Mozart-Konzert zweiten Satz. Das fand ich wahnsinnig schön. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist sicher super. Und dann habe ich angefangen, diese Klarinette zu lernen. Und viel später habe ich eigentlich erfahren, was ein Fagott ist, durch meinen Bruder, der auch ein bisschen kleiner als ich ist und der wollte auch ein Instrument lernen. Und es gab immer Vorstellungen in dem Konservatoire und man konnte hingehen und das Instrument einfach kennenlernen. Ja. Und er wollte unbedingt gehen, warum weiß ich nicht, aber er wollte nicht allein gehen. Ja. Und ich als größere Schwester, dann sollte ich auf ihm aufpassen. Und ich bin mitgegangen. Und dann war ich fasziniert. Ich habe mir gedacht, was ist denn das? Also, es sieht komisch aus, aber Mensch, es klingt einfach wirklich so schön. Und dann der Lehrer hat auch vorgeschlagen, dass man das ausprobiert, was jetzt gerade überhaupt nicht mehr möglich wäre, aber damals war es überhaupt kein Problem. Und alle Kinder sind da gegangen, mit einem Rohr auf dem Fagott gespielt und ich habe das probiert und ein Ton ist rausgekommen und ich habe diese Schwingungen gespürt und habe ich mir gedacht, ja, das muss ich unbedingt machen. Ja. Dann bin ich nach Hause gegangen und ich habe den Eltern das erklärt und die waren ein bisschen verzweifelt, weil ich schon Gitarre und Klarinette spielte. Und die haben gesagt, naja, ein drittes Instrument ist schon viel, also du darfst es machen, nur wenn du das seriös machst. Also okay, aber bitte jeden Tag, ich glaube so 15 Minuten oder so, also wirklich auch nicht viel, aber die wollten, dass ich das wirklich seriös mache oder gar nicht, weil sonst ist es dann zu viel. Mhm. Das bringt dann auch nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mach's. Und ja, es war eine schöne Entscheidung. Ja. Ja, dann bin ich dann umgezogen, wie gesagt, und dann ist es einfach nur weitergegangen. Einfach, ja.
Ist das eigentlich so, dass das vor Gott eigentlich viel länger wäre, dass da so eine Tonröhre ist, die mehrfach gedreht ist? Das liest dann immer wieder. Ist das wirklich so?
Also das vor Gott ist, es gibt so einen Bogen unten. Und das geht wirklich auf 360 Grad, also wieder hoch. Ja. Ich will ja nichts Dummes sagen, deswegen werde ich ja keine Länge nennen, weil ich das auch selber nicht weiß, aber das wäre ja fast doppelt länger, als es ist. Und es kommt eigentlich von einem Ursprung, also diese Dulcian, das ist das historisches Fagott, und dann haben wir das Fagott, Barockfagott entdeckt, und Fagotto in Italienisch heißt Bündel, also das sind wirklich so ein paar Hölzer, die zusammengestellt sind, und es waren, jetzt bauen wir das ein bisschen anders, aber es sind zwei Röhre, die geschnitten sind, ja. Und unten gibt es so einen Bogen, jetzt ist es aus Metall, die Verbindung macht, wo die Luft dann einfach wirklich so geht. Vorher haben wir das mit Kork gehabt oder sogar Holz, aber Kork ist, geht mit der Zeit dann immer kaputt. Und deswegen haben wir das, also ich nicht, aber haben sie das mit Metall einfach gemacht, um einfach die Qualität des Instruments weiterzubringen, weil es gibt auch immer Feuchtigkeit und Wasser unten, da wo die Kurve geht. Ja. Hm. Ja, da muss man wirklich vorsichtig sein.
Ja. Und Sie haben so ein Doppelrohrblatt, wie die Oboen.
Genau, ja.
Und das heißt, Sie müssen sich das auch selbst schnitzen?
Ja, kann man auch. Nicht? Ich bin da wirklich sehr faul unterwegs. Ich habe das selber sehr, sehr lang gemacht, so über 15 Jahre selber geschnitten. Es ist sehr, sehr viel Arbeit. Man kann mehr oder weniger alles selber machen, man kann aber weniger selber machen, man kann auch nichts selber machen. Es ist alles frei natürlich. Mhm. Es ist nur, man muss sich da vorstellen, das ist eine Stange, die man dann in drei oder vier, je nachdem, was man macht, schneidet. Und dann haben wir so Spalten. Mhm. Diese Spalten muss man dann innen obeln, also wirklich die Dicke reduzieren, und um diese Fläche wirklich sehr, sehr flach und perfekt zu machen, dass es wirklich ganz, ganz glatt ist, dann muss man außen obeln, das heißt, da wo dieser Außenteil, was draußen ist, in der Natur, da muss man das obeln, weil sonst ist es ein bisschen so, es ist ein bisschen dicker, ein bisschen fester. Und das würde nicht schwingen. Also wir müssen das auch noch obeln. Also innen obeln, außen obeln. Dann muss man man muss die Form geben. Das ist wirklich nur eine Spalte. Dann muss man das in zwei zusammen. Ich weiß nicht, wie man das sagt.
So zusammen gegeneinander legen sozusagen.
Genau, danke schön. Ja, danke. Da muss man die runden Form geben, die Ringe. Da muss man das öffnen, da muss man das schaben, bis es wirklich die richtige Dicke hat. Natürlich ist es Holz, das ist ein natürliches Material, und das ist immer anders. Also es ist wie ein Hops immer anders schmeckt, oder wie eine Aste immer weniger, mehr oder weniger Widerstand hat. Ja. Und das müssen wir immer wieder regeln, und dann gibt es wirklich so ein gutes Rohr, hat so einen Aufbauprozess, also man muss es spielen bis ein paar Tage, dann ist es wirklich an sein Maximum, und dann geht es wieder runter. Und damit muss man einfach immer sich immer beschäftigen, man muss immer verschiedene Rohre dabei haben, dass es dann wirklich immer was Gutes gibt. Ja, und bei mir nach einer gewissen Zeit habe ich dann jemanden kennengelernt, der nur Rohre baut, der ist da wirklich ein Profi, und er macht sehr, sehr viele Rohre, und da habe ich mir gedacht, naja, ich baue 3 bis 5 in der Woche, das kostet mir 2 Stunden Zeit, sehr viele Nerven, und er baut ja 50 bis 100 Stücke, und dann, also natürlich ist er dann besser, ja, es ist so.
Weil mir Oboisten schon immer erzählt haben, das muss man selbst machen, das können nicht andere machen.
Also es gibt viele Fagottisten, die das auch sagen würden. Mhm. Ja. Also ich bin einfach ein bisschen lockerer, oder ich will einfach weniger Stress, und ich habe so viel zu tun. Mhm. Mir ist es lieber, ich spiele und übe, als ich das mache. Aber ich war auch nie wirklich interessiert in solche Sachen. Also ich glaube, es gibt es je nachdem. Also ich habe ein Kollege zum Beispiel, der hat eine Maschine entwickelt, so mit Lego-Technik, und der hat das so gebaut auf diese Außenhobelmaschine, und da muss nur einen Knopf drücken, und das ist so ein Kubikmeter, ja, ungefähr. Aber der hat wirklich Spaß damit. Also es ist wirklich eine Leidenschaft. Bei mir ist es überhaupt keine Leidenschaft, und deswegen, also ich glaube, das ist wie Kochen vielleicht. Es gibt Leute, die sehr, sehr gerne kochen zu Hause und sehr fein kochen. Ich gehe lieber ins Restaurant sozusagen, ja.
Wie ist das denn? Eine Oboe verstimmt sich ja nicht, ne? Und gibt ja auch mal das A an. Ist das beim Fagott ähnlich?
Naja,
Oder müssen es vor Gott schon auch stimmen?
Also nicht wirklich. Also ich weiß zum Beispiel mit dem Rohr, mit diesem Instrument, mein A ist da. Und es ist kälter, dann wird es tiefer sein. Es ist wärmer, es wird höher sein. Aber ein A kann immer stimmen, weil man weiß, wo es ist.
Ja, gut, andere im Orchester müssen Sie ja schon sich an dem orientieren, was die Oboe vorgibt.
Ja, theoretisch schon, aber ganz ehrlich, man spielt sich ein, man übt vorher und mit dem Material, was man hat, dann weiß man schon, wo man ist normalerweise. Ja, es ist nicht so wie beim Streicher, die das wirklich immer regeln müssen. Bei uns, wir können sehr, sehr wenig Einfluss eigentlich haben. Also wir können dann mit dem S-Bogen ein bisschen spielen, aber eigentlich verstimmt das ganze Instrument dann sowieso. Also es muss ein Rohr sein, was wirklich für 442 oder 443 gebaut ist und dafür funktioniert. Mhm. Und wenn es nicht funktioniert, dann wird es sowieso problematisch und diesen A am Anfang hilft uns dann nicht wirklich. Das ist nur, manchmal merkt man, okay, ich bin tief, okay, dann vielleicht muss ich ein bisschen mehr stützen. Mhm. Ich bin hoch, okay, dann muss ich ein bisschen lockerer sein. Aber sehr viel bringt es bei uns nicht, weil wir eigentlich das vorher wissen sollten, ja, bevor wir auf der Bühne gehen.
Ja, und dann haben Sie studiert, dann haben Sie noch den ARD-Wettbewerb gewonnen, was ja noch ein sehr renommierter Wettbewerb ist. Und dann sind Sie Solo-Kontrafagottistin geworden bei den Berliner Philharmonikern.
Genau, ja.
Was macht denn oder was ist ein Kontrafagott? Und warum ist das eine eigene Stelle oder ein eigenes Instrument?
Ja, also es gibt bei dem Holzbläser Nebeninstrumente, was man ja Nebeninstrumente nennt. Das heißt also Piccolo-Flöte, das ist ja eine kleine Flöte. Englischhorn, es ist eine größere Oboe, Klarinette gibt es eine Menge, also Bassklarinette, S-Klarinette und Fagott mit Kontrafagott. Also Kontrafagott ist einfach eine Oktave tiefer als das Fagott. Das ist ein Nebeninstrument, was wirklich dann ganz, ganz tief spielt, einer der tiefsten im Orchester. Und das hat eine ganz andere Funktion. Also es ist viel mehr an Kontrabass zum Beispiel, weil man spielt da wirklich sehr, sehr oft Kontrabassstimmen mit. Das ist sehr tief, das ist immer der Bass von dem Akkord. Es gibt viele Mahler-Sinfonien zum Beispiel, wo der Kontrafagott wirklich mit dem ganzen Blech ein Choral spielt und er spielt wirklich den Bass mit dem Tuba. Es hat wirklich eine ganz andere Funktion, das ist überhaupt nicht virtuos. Also man könnte, es gibt ein paar Leute am Kontrafagott, die sehr virtuos sind, das ist wirklich genial eigentlich. Aber die Funktion im Orchester ist nicht das. Das ist wirklich so eine reine harmonische Funktion, Bassfunktion. Und das Fagott ist aber wiederum doch anders. Also da als erstes Fagott hat man wieder doch Soli und oder Begleitung, Figuren, die aber in dem Spektrum sind und nicht wirklich ganz, ganz in dem
Bass. Aber ist es denn trotzdem sinnvoll, dass das unterschiedliche Menschen spielen? Dass die einen Fagott spielen und die anderen Kontrafagott?
Ja, das ist doch auch anders. Also ich vermute, das ist ein bisschen, wenn man Geige oder Cello spielt, so, wobei, da, wenn man sowas sagt, dann sagen immer die Streicher, nein, das ist viel anders, also, okay. Die Griffen sind ganz anders, also, die grundsätzliche Griffen sind gleich, weil man hat diesen System entwickelt, ungefähr ein Finger weg, einen halben Ton oder einen Ton höher. Es wäre schön, wenn es nur so wäre, aber natürlich ist es nicht so leicht, also man hat immer wieder andere Griffen dabei. Und beim Kontrafagott sind wirklich ganz, ganz andere Griffe. Also ich würde ein F3 ganz anders spielen als am Fagott, ja. Die Griffe muss man wirklich lernen. Die Art zu stützen ist ganz anders. Also wenn man genauso gleich in dem Instrument Luft gibt, es wird am Fagott was ganz anderes kommen als Kontrafagott. Da muss man wirklich viel lockerer spielen, viel mehr stützen auch, was sich ein bisschen widerspricht. Aber es ist wirklich eine Art in sich. Und deswegen gibt es auch Lehrer, die das anders machen. Also ich bin zum Beispiel, ich habe Studenten fürs Fagott. Ich werde kein Kontrafagott unterrichten. Also es gibt wirklich da eine Spezialistin, die das macht. Und meistens sind die Leute auch nicht wirklich die gleichen, die das Instrument spielen. Also es gibt Leute, die das Instrument beherrschen, wirklich für was es ist. Also nur Kontrafagott und Fagott muss man ja immer spielen, ja, natürlich, weil es gibt viele Doppelstimmen. Aber das sind nicht wirklich die gleichen Menschen. Ja.
Sie sind ja nach 2 Jahren dann zu den Wiener Philharmonikern gegangen als Fagottistin, Solo-Fagottistin jetzt. Heißt das jetzt, das Kontrafagott ist dann doch nicht so interessant zu spielen, dass Sie gewechselt
haben? Das ist sehr interessant, aber ich glaube, es war nichts für mich. Ja, das ist irgendwie so. Ich war also durch diesen ARD-Wettbewerb habe ich dann auch Solo-Auftritte bekommen, die einfach wirklich auch für mich sehen, was ich eigentlich am meisten beherrsche, ja. Es ist einfach immer größer geworden und ich wollte dann wirklich auch den Schwerpunkt am Fagott haben und Kontrafagott, ich glaube, ich habe das doch anscheinend sehr, sehr gut beim beim Probespiel gespielt, sonst hätte ich das nicht bekommen. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich so meine
Instrument gemacht damals. Warum wollten Sie denn an dieser Stelle?
Ja, weil es ist, also Berliner Philharmoniker ist schon ein Traum für jeder Musiker. Und ich war in der Akademie damals und dann gab es das Probespiel und da war es ja logisch, dass ich das mache. Aber ich habe das gemacht, ohne zu denken, dass ich das gewinnen könnte. Ich habe natürlich sehr, sehr viel geübt. Also ich mache die Sachen nicht halb. Also wenn ich habe mich dafür entschieden, okay, ich mache das. Und ich habe wie eine Wahnsinnige geübt, wirklich ein paar Wochen. Und das ist dann immer besser geworden natürlich, wenn man viel übt, bringt es schon sehr viel, ja. Ja, und dann hat es geklappt. Und ich war eigentlich sehr, sehr glücklich. Also ich hätte auch mein Lebenslang da, glaube ich, auch verbringen können. Aber nur, es hat sich einfach anders entschieden. Und dann habe ich andere Gelegenheiten bekommen. Und die Stelle in Wien war ausgeschrieben. Und ja, das war, also es war auch ein Traum für, also Wiener Philharmoniker ist auch irgendwie so für Musiker auch nicht unbekannt sozusagen. Und da eine Solostelle, das sollte ich einfach probieren. Also wirklich, es sollte sein. Da habe ich auch nicht gedacht, dass es klappt, aber vielleicht ist es so bei mir. Also ich muss vielleicht nicht daran glauben. Ja, und dann habe ich das Probespiel gemacht, vor 6 Jahren schon. Und das hat geklappt und dann bin ich ja nach Wien umgezogen und da habe ich dort angefangen. Und ja,
Und schön, vermissen Sie Berlin und die Berliner Philharmoniker manchmal?
Ja und nein. Also ich vermisse, also jetzt bin ich da, ich habe Freunde gesehen und da habe ich mir gedacht, Mensch, das war schön, das sind geniale Menschen und ja, die vermisse ich schon und das Orchester hat auch was faszinierend. Wien ist ganz anders, aber also ich würde auch gar nicht mal anfangen zu vergleichen, weil sie sind wirklich so anders und ich habe einen riesen Respekt für beide Orchestern. Eine große Liebe für beiden Orchestern, aber die sind wirklich zwei ganz, ganz andere Wege. Ja. Ja, jetzt muss ich sagen, dass Wien mir lieber ist.
Klar. Jetzt müssen Sie mal kurz nochmal erklären, wie das zusammenhängt. Sie sind ja 2015 dann Mitglied geworden im Orchester der Wiener Staatsoper und 3 Jahre später Mitglied der Wiener Philharmoniker.
Ja, das ist sehr,
wie hängt das zusammen?
Es ist kompliziert bei uns, ja. Also die Staatsoper gibt es schon sehr lang. Es war vorher die Hofoper, es ist dann die Staatsoper geworden. Und man ist dann einfach, also man hat immer so gewesen, ein Probespiel gemacht und dann ist man Mitglieder der Staatsoper gegangen, also gewesen, mit einem Probejahr, also ein Probejahr 1 bis 2 Jahre, je nachdem. Aber man fängt dann gleich als Mitglieder der Staatsoper an, Orchestern. Und dann in 1842 haben viele Musiker damals einen Verein gegründet, weil die Musiker damals waren sehr, sehr schlecht bezahlt und die wollten eigentlich eine Rente und eine Krankenversicherung schaffen für die Mitglieder. Und die haben gesagt, okay, wir müssen einfach mehr spielen dafür, wir machen diesen Verein und jeder, der da spielt, dann kriegt ein bisschen mehr Geld und dann haben wir ein bisschen eine bessere Lebensqualität. Ja, es ist sehr oft um Geld gegangen, doch, in Wien. Und das wurde dann angeschafft, ja. Das ist eine sehr lange Geschichte, aber ich mache das kurz. Also es hat sich entwickelt, es ist wirklich ein großer Verein geworden. Es gab sehr kurz einen Chefdirigent, haben sie gesagt, na, wir wollen keinen Chefdirigenten, wir wollen wirklich für uns einfach arbeiten. Was wichtig ist zu wissen, ist, dass es in 2021 immer noch ein Verein ist, wo die Musiker dann eigentlich freiwillig reinkommen, ja. Weil es ein Verein ist, kann man das auch wirklich nicht offiziell ausschreiben und das läuft wirklich durch die Oper alles. Also da, das Probespiel macht man eigentlich für die Staatsopern, da ist man dann angestellt, dann dort zahlt man die Krankenversicherung, die Renteversicherung, Steuern, alles, also was man machen muss, ja. Das ist wirklich, die Oper ist der Hauptarbeitgeber sozusagen. Und dann spielt man in diesen Verein. Das Problem war, eine Zeit lang war das Staatsopernorchester so groß, dass man in dem Verein nicht alle nehmen konnte. Weil wenn man mehr Mitglieder nimmt, dann muss man das Geld, was gleich ist, mehr teilen. Und das ist dann für jeden Einzelnen weniger. Und nach dem Krieg zum Beispiel wollte das Staatsopernorchester hat wirklich viele Stellen angeschafft und dann waren es plötzlich sehr, sehr viele Menschen dazu. Und dann haben wir dann gesagt, okay, es muss eine Regelung geben, weil wir können dann nicht plötzlich 25 neue Mitglieder annehmen. Es ist zu kompliziert. Und es gab dann eine feste Anzahl an Mitgliederstellen sozusagen, also als Wiener Philharmoniker. Und man hat gesagt, es gibt, ich weiß nicht mehr, aber es gibt vielleicht so 100 Möglichkeiten, das Orchester ist 150 groß, also es gibt einfach eine Liste und die Leute, die sind einfach, warten, bis sie erst platziert sind und dann Mitglieder werden. Es gibt dann armen, ehemalige Kollegen, die dann wirklich jahrelang gewartet haben, weil die einfach mit dem Timing Pech gehabt haben. Ja. Um das zu vermeiden, gab es dann eine neue Regelung und die haben dann gesagt, okay, dass es fair ist für jeder, machen wir nur das 3 Jahre. Das heißt, der Neue, der da kommt, muss in der Oper und Philharmonie spielen. Das gibt, also spielen war immer gleichzeitig alles beides, kein Problem. Aber er muss dann 3 Jahre warten, bis er wirklich voller Mitglied von diesem Verein ist, um wirklich dann auch Teil dieses Vereinlebens zu sein. Und wiederum der Pensionist, der weggeht, darf dann 3 Jahre bleiben im Verein. Er darf nicht mehr spielen, also aus Substitut, aber der kriegt das trotzdem. Und das ist so eine Art, die Pensionisten zu begleiten, weil wir sind freischaffend da bei diesem Orchester. Das heißt zum Beispiel dieses Jahr und wir kaum gespielt, dann haben wir auch kaum bekommen. Ja. Und jemand, der in Rente geht, dann kriegt die Rente von der Staatsoper, aber nichts von dem Wiener Philharmoniker, weil man da freischaffend ist. Und das war so eine Art, ein bisschen so die Mitglieder zu begleiten. Und wenn man neu ist, weiß man noch nicht, was alles ist. Also das ist dann überhaupt kein Problem. Und so wurde eine Balance geschafft. Aber es hat nichts mit der Musik zu tun. Also es war doch eine lange Geschichte.
Ah ja, alles klar.
Aber Musik, also musikalisch, also ich habe dann am 1. September 2015 in der Oper und Philharmonie angefangen. Es ist nur dann ein Jahr Probejahr in der Oper gewesen ungefähr. Und nach 3 Jahren kann man einen Antrag stellen. Ich möchte jetzt Mitglieder der Wiener Philharmoniker sein. Muss man aber nicht, ja. Mhm. Bis jetzt hat es jeder gemacht. Aber. Mhm. Und dann wird es im Komitee erstmal gesprochen und dann bei einer Versammlung einfach gesprochen. Gibt es da Gegenstimmen? Mhm.
Aber ich habe es richtig verstanden, Sie haben dann vorher schon bei den Wiener Philharmoniker mitgespielt. Also unter dem
Namen von dem Tag 1 gleich, weil das Problem ist, wenn wir zum Beispiel, wir sind 3 Solofagottisten in der Oper, wenn es nur 2 Philharmonik gäbe, dann müssten Sie ein Drittel mehr arbeiten. Und wir arbeiten schon so viel, dass es irgendwie so genug ist. Mhm. und da müssen wir jetzt einfach so reden.
Ah ja.
Genau.
Ja, es heißt ja immer, dass die Wiener Philharmoniker oder Staatsopernorchester oder wie auch immer, dass sie wahnsinnig viele Dienste haben, vor allen Dingen verglichen hier mit den Berliner Philharmonikern, dass die Berliner hier sehr viel nebenbei machen können, Soloprojekte und all sowas. Und
sie je nachdem, welche Stelle man hat. Also ich war da als Kontrabagottist, da habe ich relativ viele Dienste in Berlin gehabt, also die Solobläser haben weniger gehabt. Und als Solobläser in Wien habe ich weniger Dienste als den Durchschnitt. Also für mich hat es sich nicht wahnsinnig viel geändert. Ich habe vielleicht im Monat 5 Dienste mehr, als was ich in Berlin gehabt habe. Nur im Sommer ist es viel mehr, weil wir die Salzburg-Festspiele machen. Und dann gibt's so, also Touristen bei uns arbeiten zu viel, meiner Meinung nach. Es ist wirklich eine sehr, sehr große Belastung. Aber die Solobläser haben ein bisschen weniger zu tun. Das erlaubt uns doch viel zu machen nebenbei, was auch sehr wichtig ist, finde ich, weil wenn ich für ein Solokonzert übe, wenn ich für ein Kammermusikkonzert übe, dann bin ich auch besser am Instrument und dann komme ich im Orchester und spiele wieder im Orchester und das Orchester profitiert davon, dass ich sehr fit bin. Und ich finde es für den Kopf auch sehr, sehr wichtig, sowas zu machen. Es muss so bleiben, dass man diese Möglichkeit hat, sonst ist es wirklich schwierig, einfach topfit Leute zu haben. Wenn man dann nur im Dienst spielt, dann verliert man auch ein bisschen sein Niveau, ja. Aber die Tutisten arbeiten wirklich sehr, sehr viel. Mhm. Also für die ist es schwierig.
Ja, als Sie 2013 in die Berliner Philharmoniker gekommen sind, da waren Sie 22 Jahre alt. Das ist ja wahnsinnig früh verglichen mit Nicht-Musikern. Jetzt ist jetzt genau die Frage, ist das gut?
Ich glaube, für mich war es zu früh. Ich war da super jung und naiv und ich habe dann viel lernen müssen. Also ich rede nur von mir. Ich kenne Leute, die sehr jung engagiert sind und die das hervorragend gemacht haben. Für mich wäre es vielleicht besser 2-3 Jahre später. Ja. Also in Wien dann war ich ja, ich war knapp 24 dann, ja. Und das war wirklich gut. Ja, das ist eine große Verantwortung schon. Es ist sehr viel Stress und man muss mit so viel auf einmal, man ist mit so viel konfrontiert auf einmal. Also musikalisch natürlich muss man gut sein. Man muss aber immer liefern im Konzert. Man darf nicht so viel sich irren, ja. Man muss menschlich, also gut mit den Leuten umgehen können. Man muss es wirklich lernen, wie man Dienste plant, wie man dann in diesem Arbeitsszene kommt. Also als vorher Student, also es war so viel Neues auf einmal. Die Sprache noch dazu, Ausland noch dazu. Also es war, ja, nicht so leicht.
Freuen Sie sich auf Sacre de Printemps?
Ich liebe das Stück und ich freue mich natürlich wahnsinnig. Also sobald es immer wieder ein Programm ist, dann rede ich mit meinen Kollegen und sage, bitte, kann ich das spielen? Und die sind so lieb, die lassen mich das sehr oft machen. Und dann bei der ersten Probe denke ich mir, ach, warum? Warum tue ich mich das? Es ist wahnsinnig stressig. Also wir haben das auf Tour vor 1,5 Jahren gemacht. Ich glaube, 12 Mal gespielt. Und
stressig, weil Sie da so exponiert sind? Also das Stück fängt ja an mit dem Fagott-Solo? Oder weil es auch so hoch liegt und schwer ist?
Es ist einfach schwer. Und wenn man das wirklich beherrscht und wenn man das wirklich perfekt machen will, dann ist es ist wahnsinnig schwer. Und es gibt immer die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht kommt, wie man das will. Also dass es den ersten C kratzt oder zu hoch ist, zu tief, zu laut kommt, zu hart kommt. Also ja, man wird dann auch ein bisschen verrückt. Und es ist wirklich so, normalerweise auf Tour genieße ich auch die Städte, wo wir sind. Ich mag ein bisschen so schauen und spazieren gehen, Kollegen am Abend essen. Und da haben wir Sakra gespielt. Ich war nur so wirklich so früh ins Bett und Sport gemacht. Also es hat auch was Geniales, natürlich das zu spielen, aber es ist auch ja stressig. Mhm.
Das heißt, Peter und der Wolf ist entspannter?
Ja, aber das habe ich nie gespielt. Also.
Nee. Das ist wahrscheinlich nicht so eine Herausforderung, oder, da den Großvater zu spielen.
Nee, na, es geht.
Was gibt es denn sonst? Gibt es irgendwelche Lieblingsstellen oder auch gefürchtete Stellen? Also, Stellen, die man so kennt und die man vielleicht noch nicht so richtig im Ohr hat, wo man das vor Gott hört?
Es gibt, also Scheherazade hört man das vor Gott sehr gut. Bolero.
Oh ja, ja, natürlich.
Bolero, ist auch ein bisschen zu fürchten eigentlich, oh ja, weil es sehr hoch liegt und es schwenkt und es ist... Die Flöte spielt erstmal, die Klarinette spielt dann zweitens, das Fagott kommt als drittes. Und für die Flöte ist es in eine leichte Lage. Ich sage nicht, dass es leicht zu spielen ist, aber es ist eine gute Lage des Instruments, Klarinette auch. Es ist technisch nicht schwer. Man muss nur wirklich den Ton pflegen und die Phrasierung und so. Und das ist Solo, also jedes Solo ist auch immer eine Herausforderung. Aber am Fagott ist es nur technisch wahnsinnig unlogisch und also die Finger sind einfach wirklich, es ist nur Griffen, die wirklich super, super schwierig sind. Es ist noch dazu Solo, es ist in einer Lage, wo man immer denkt, okay, es muss nicht kratzen, es muss gut kommen. Es ist nicht so, es liegt eigentlich nicht wirklich ganz gut am Instrument. Es wurde für Basson geschrieben, also wir kommen da zurück zu dem Thema. Es war in der Höhelage viel einfacher, Basson zu spielen. Und das Bolero ist dann auch im Basson wirklich genial. Und vor Gott ist es... ein bisschen schwieriger, natürlich ist es ein Probespieltisch, also eine Probespielstelle. Das heißt, jeder Fagottist kann das spielen, weil er das so oft geübt hat. Aber trotzdem bleibt es irgendwie so unangenehm. Also die Stelle liebe ich zu spielen, aber ich mag die nicht, ja. Und dann, was gibt's? Es gibt Tschaikowski sehr viel. In der 4. Sinfonie gibt's großen Soli. In der 5. Sinfonie, 6. Sinfonie fängt mit Fagott an. Sehr tief, sehr leise. Das ist auch ein bisschen zu fürchten.
Stimmt, ja.
Ja, so solche Sachen, ja. Mozart ist auch immer sehr nett zu spielen. Figaro gibt es sehr viel. Don Giovanni, Cosi. Ja. Schostakowitsch 9. Es gibt einen Satz, was nur mit Fagott. Die 7. ist auch sehr, da gibt es sehr viel Fagott. Ja. Gibt schon einiges davon. Ja.
Und auch gut verteilt zwischen Symphonik und Oper.
Ja, genau. Also in der Oper ist es auch viel, aber da ist man viel weniger wichtig. Also das ist auch sehr angenehm, Graben zu spielen. Also in Wien besonders, weil man die Bühne sieht. Also die Füße nicht, aber es ist nur beim Ballett dann ein bisschen schade, aber sonst bei der Oper es ist okay. Und da kann man wirklich alles sehen. Und natürlich fürs Publikum, es ist die Bühne, was interessant ist. Das ist die Sänger natürlich, wie sie singen, aber auch die Inszenierung und das Orchester ist schon also auf die zweite Stufe. Mindestens für mich, wenn ich in der Oper gehe, geht es mir genauso. Also ich höre schon, aber ich bin nicht wirklich fürs Orchester da, ich bin für diese Theater sozusagen.
Ist das eigentlich reizvoll oder ist das nicht ein besonderer Druck, im Orchester Solobläser zu sein? Weil Sie ja immer in dem ganzen Tutti drin sind, dann müssen Sie plötzlich heraustreten.
Ja.
Und im Grunde haben Sie, wenn Sie da irgendwas vermurksen, dann fällt das aufs ganze Orchester zurück. Das heißt, Sie haben ja doch einen ziemlichen Druck und dann stehen Sie wieder zurück. Wenn Sie ein Fagott-Konzert spielen, dann stehen Sie den ganzen Abend davor
und das ist also ganz anders. Es ist viel einfacher und auch schwieriger, aber es ist angenehmer, weil man kommt auf der Bühne, man ist der Solist, man spielt und alles, was man macht, ist ein Solo. Ja. Und da ist es einfach eine Schiene und also es ist sehr schwer, es ist auch viel Druck, viel Stress, viel Vorbereitung, aber es ist eine Schiene. Im Orchester, also wir sind auch kein Soloflöte oder Solo-Oboe, also wir haben ein bisschen weniger Soli, aber man muss eben, also was Sie sagen, man muss immer wieder zwischen verschiedenen Rollen spielen. Also man ist manchmal der Bass, also wir spielen Verdopplung von Cello oder Kontrabass. Manchmal zeigen wir die Melodie oder eben Verdopplung der Melodie. Also in Mozarts Opern zum Beispiel gibt es sehr viele Geige-Phrasen, die wir auch dann haben an der Oktave tiefer. Oder wir sind die Verdopplung vom Oboe oder wir spielen mit der Klarinette das Thema zusammen. Wir haben eine Begleitfunktion, also wenn wir Walzer spielen zum Beispiel, machen wir immer Papa, Papa. Ja, genau, das ist mal ein leichtes Beispiel zu geben. Und dann haben wir die Solofunktion. Und das kann manchmal sein, dass innerhalb 4 Takte 3 verschiedene Rollen sind. Dass ich erstmal mit dem Bass anfange und dann habe ich eine Kurzbegleitungsfigur und dann habe ich 2 Töne, die eigentlich rausstechen müssen. Und was schwierig ist, ist das einfach zu lesen, zu erkennen, wenn man das liest. Je mehr man das Stück kennt, desto einfacher fällt es natürlich. Aber manchmal sieht es nach nichts aus und dann ist es eine Melodie. So, ich kann mich erinnern, zum Beispiel Schostakowitschs 7. war das. Und ich habe die Noten zum ersten Mal gesehen und mir gedacht, ja, okay, so Begleitung, Pianissimo, lange Töne, okay. Dann höre ich das Stück und dann ist es ein Fagott-Solo riesig, ja, und ich war immer das Stück vorher, aber hätte ich das nicht gemacht, hätte ich das nicht gewusst, ja. Das muss man dann auch unterscheiden können. Manchmal ist nur ein Ton, was wirklich super wichtig ist. Also wir spielen morgen Mahler 10. zum Beispiel und es gibt da einen Takt, das sind 2 Bs. Aber die sind so listig und wenn man das nicht wirklich weiß, dann könnte man das als Begleitung oder Bass spielen. Das ist dann immer ein bisschen schwieriger zu wissen und das sind Beispiele, aber es gibt wirklich Stellen, wo es tatsächlich ein bisschen so ein Ratzel ist. Und das ist, was unsere Rolle im Orchester auch genial macht, weil wir sind fast das einzige Instrument, der fast alle Facetten hat. Also Solo, Bass, Begleitung. Sonst ist es viel begrenzter. Der erste Geiger hat meistens die Solo-Stimme sozusagen, ein bisschen Begleitung auch. Nie Bass oder sehr selten. Ein Kontrabass wiederum ist immer Bass. Klarinette hat eigentlich sehr, sehr oft Begleitung oder Solofunktion. Also wir haben da wirklich eigentlich das Glück, ein bisschen alles machen zu können. Und es ist so vielfältig, dass es dann auch super interessant ist. Ja.
Wie sieht es denn jetzt bei Ihnen in den nächsten Wochen und Monaten aus? Geht das Leben wieder normal weiter?
Fürs
Orchester?
Also fürs Orchester schon, ja. Also wir haben seit 19. Mai wieder mit Publikum in Österreich und das war schön. Also ich habe schon ein Rezital auch gemacht und das war wirklich schön einfach so. Ich habe Saint-Saëns gespielt mit Klavier und dann erste Reihe. Leute sind mit Maske gewesen, aber trotzdem hat man gesehen, okay, sie freuen sich. Sie sind einfach glücklich, da zu sein. Das gibt so eine Energie. Und man spielt auch einfach tausendmal besser als nur mit einem Mikrofon, also finde ich. Und es war einfach wieder diese Klatschen auch zu hören und diese Leute nach dem Konzert treffen können, diese Stimmung im Saal zu spüren, das war einfach wirklich genial, ja. Im Orchester spürt man das weniger, weil wir sind sowieso 100 auf der Bühne, je nachdem, ein bisschen mehr oder weniger. Und wir spielen auch für die Kollegen, also die in dieser Vorspeis, ja, haben wir für uns auch gespielt. Es gab schon so menschliche Kontakten, ja. Mit Publikum ist natürlich anders, aber es ist nicht so krass das Unterschied als allein, ja. Und dann habe ich auch, also ich meine, für mich war dieses Jahr auch, ich habe die Zeit auch ausgenutzt, ich habe sehr viel aufgenommen, sehr viele schöne Projekte auch gehabt, aber trotzdem ist es nicht vergleichbar. Und ich hoffe, jetzt es startet wieder. Ich hoffe, dass es so weiter gut geht. Kann man ja nicht wissen, aber ich freue mich für jeden Tag, was jetzt gut klappt. Ja.
Wenn Sie sagen, Sie haben viel aufgenommen, haben Sie schon eine zweite CD im Petto?
Also im März habe ich mit dem Mozarteum Orchester Mozart, Hummel und Warnhall Fagottkonzerte aufgenommen. Ende April habe ich mit dem Münchner Kammerorchester Bach-Konzerten aufgenommen. Also ich habe jetzt ja ziemlich viel am Laufen und ja, das funktioniert gut und ich finde, also die Zeit war da, ich habe plötzlich so viel Freizeit gehabt, weil normalerweise spiele ich ja ziemlich viel, also mit dem Orchester neben Konzerten dann noch Solo-Konzerte, es ist zum Glück sehr viel, aber dann gibt es keine Zeit mehr für solche Sachen und plötzlich habe ich jetzt so viel Zeit gehabt, ich habe für Salzburg vielleicht so 3 Wochen nur das machen können, kein einziger Dienst, kein einziges Konzert, einfach nur mich dafür konzentrieren und das ist ein Geschenk auch gewesen eigentlich, weil ich das sonst nicht hätte. Ja.
Und wie ist das Gefühl, wenn man die erste CD so in der Hand hat und sagt,
jetzt machen Sie? Wenn Sie, oh mein Gott, jetzt bleibt es so, wie es ist und ich bin Es gibt viele verschiedene Arten von Musik, aber bei mir ist es nichts Festes und ich mag im Konzert immer anders spielen. Also die Stücke, die ich oft spiele, keine Ahnung, Mozart zum Beispiel, dann mache ich mal ein Crescendo da und das nächste Mal mache ich ein Decrescendo da und es muss immer irgendwie Sinn haben und zusammenpassen, aber ich mag nichts festlegen und je nachdem, wie ich mich spiele, je nachdem, wie die Leute um mich herum spielen, dann biete ich auch was anderes an. Und bei der Aufnahme, dann muss man es entscheiden, dann ist es fix, dann kann man auch nichts mehr machen und es bleibt. Mhm. Und das hat irgendwas erschreckend, finde ich, weil es bleibt. Und das ist dann wirklich so ein Stempel. Und, ja. Aber es ist auch ein Kompromiss. Man muss Entscheidungen treffen und ich hasse Entscheidungen zu treffen. Ja. Ich mag viel mehr die Spontaneität, aber ja, es muss sein. Das ist halt auch was Schönes, ja. Mhm.
Ja, allerletzte Frage. Ja. Wenn Sie mal so irgendwie der Corona-Blues überkommt oder demnächst, wenn Sie mal so ein Tal sind oder was brauchen, was Ihnen ein bisschen wieder Freude gibt und Kraft gibt und Mut gibt und und einfach Spaß gibt, gibt es dann bestimmte Musik, die Ihnen hilft zu spielen oder auch zu hören?
Ja, also zu hören sehr viel. Also ich finde es immer, wenn es mir schlecht geht, dann höre ich einfach viel Musik. Ich habe Sachen, die ich liebe. Also natürlich klassische Musik, ja. Also wenn es mir schlecht geht, dann höre ich eigentlich lustigerweise so traurige Sachen. Dann würde ich wahrscheinlich von Maria Callas La Bohème Ende nehmen. Das ist furchtbar schrecklich, aber es ist so schön und dann geht's mir komischerweise besser. Bach auch. Dann gibt's aber, also ich liebe französische Chansons. Das höre ich immer wieder auch von Barbara zum Beispiel. Es tut gut und dann sonst einfach, also wenn ich koche, dann höre ich meistens eher so Pop, ein bisschen Jazz auch, aber ja, wenn ich Blues habe, dann eigentlich deprimierende Sachen, ja. Ja, und dann kommt mein Mann im Zimmer und sagt, was ist das?
Ja. Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass wir demnächst nicht mehr viele deprimierende Sachen hören müssen, weil es uns nicht mehr schlecht geht. Nein, dann ist alles wieder besser.
Alles Gute.
Genau. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne, danke für die guten Fragen.
Und vielen Dank fürs Zuhören.